So, dann können wir anfangen.
Ja, also ich habe gesagt, dass ich euch alle ganz herzlich begrüße. Und natürlich begrüßen wir ganz besonders unseren lieben Bruder, muss man sagen. Ich hätte fast Gast gesagt, ja, du bist ein lieber Bruder, unseren lieben Bruder Eberhard Weber. Schön, dass du auch heute wieder die Mühe auf dich genommen hast, zu uns zu kommen und am Wort zu dienen. Du hast mir gerade gesagt, die Herfahrt war nicht ganz perfekt, aber das gibt's. Das gibt's und du bist da. Insofern hat der Herr auch Gnade geschenkt. Ja, wir wollen mit einem Lied beginnen, in dem wir aus dem blauen Liederbuch das Lied 909 aufschlagen. 909, was Gott tut, das ist wohlgetan. 909, da wollen wir alle 6 Strophen singen.
Thank you.
Vater, wir wollen dir danken, dass wir hier sein dürfen. Wir danken dir dafür, dass es diese Möglichkeit gibt, dass du sie uns geschenkt hast und immer noch erhältst. Wir danken dir auch dafür, dass wir einen Bruder haben, der heute dein Wort an uns weitergibt. Ich denke, es ist uns allen nicht selbstverständlich, dass Brüder da sind, die sich von dir haben bereit machen lassen, uns dein Wort weiterzugeben. Schenke es, dass wir dein Wort hören, dass wir spüren und merken, dass du zu uns sprichst, durch deinen Geist das Wort uns aufschließt. Und schenke Eberhard auch die rechten Worte, die du gesagt haben möchtest. Schenke es, dass dein Wort seine Kraft in uns entfalten kann, damit es uns immer ähnlicher macht und immer mehr deinem Wesen gleichgestaltet, dass wir immer ähnlicher werden, wie du uns haben möchtest, als dein Ebenbild, vor allem dem Wesen nach. Vater, ich möchte dich jetzt auch um die Geschwister bitten, die nicht hier sein können, vor allem um die, die auch krankheitsbedingt oder altersbedingt nicht mehr da sein können. Segne du sie in der Weise, wie du es kannst, auch wenn sie nicht herkommen können. Und nun darf ich dich bitten, dass du uns diese Stunde segnest. Wir danken dir. Amen.
Amen.
Hat da jemand geklingelt, der noch rein will?
Telefon
war das. Okay. Ja, dann wollen wir jetzt auf das Thema hören. Das Thema ist Psalm 119 und da die Verse 65 bis 72. Lass mal dich bitten.
So, guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Allerdings bin ich nicht vollständig hier. Mein Vortrag, den ich halten wollte und den ich auch halte, der ist in einem Restaurant in Vaihingen an der Enns. Ich habe heute Mittag meinen Aktenkoffer am Bahnhof stehen lassen, weil da der Zug kam, ein neuer Zug, ein Flixzug, das gibt es heute auch. Ich habe geguckt, Mensch, Flixzug, was ist das und so weiter. Und die Tasche stand am Pfeiler, pack meinen Koffer und steige ein. Und mein Aktenkoffer steht am Bahnhof. Ich bin nach Stuttgart gefahren, dort habe ich es erst gemerkt beim Aussteigen, denke, wo ist meine Tasche? Dann habe ich gemerkt, diesen Feigen. Bin ich zurückgefahren nach Feigen, da gibt es ja viele Züge, ist nicht so schlimm. Dann bin ich nach Haus gefahren, da haben wir Hans Aulin einmal verständigt, mein Sohn hat einen Zug rausgesucht, einen neuen. Und ich habe meine alten Aufschriebe genommen, das sind die hier, die Vorbereitungen, das ist eigentlich mein Vortrag, aber ich brauche halt ein bisschen Zeit zum Blättern heute Abend mal. Und für morgen früh habe ich ein anderes Thema. Das ging also nicht anders. So ist also die Situation. Habt ein bisschen Geduld mit mir heute Abend.
Du musst aber dazu sagen, dass deine Tasche aufgetaucht
ist. Und meine Tasche habe ich E-Mail bekommen, die haben die aufgemacht. Wir haben die abgeliefert im Restaurant. Das ist ein Restaurant. Wie ich da eigentlich zurückkam, alles zu, Samstag, Fine Ends, das ist alles dicht. Ja. Also. Dann habe ich Gott sei Dank in meiner Reisetasche immer eine Bibel dabei, meine Reisebibel. Die ist dort die gewesen, wo ich auch gewesen bin mit mir. Und die benutze ich jetzt heute Abend. Das ist nicht für alte Augen eigentlich so geeignet, aber es geht doch. So, Psalm 119, die Verse 65 bis 100, von 65 bis 72. Überschrift hier mein Vortrag: Gott ist gut. Eindeutig, Gott ist gut, das ist 119, Vers 68. Wer diesen Vers einmal erlebt und verinnerlicht hat, für den ist es immer wieder ein großes Geschenk, diesen Vers lesen dürfen, zu dürfen. Gott ist gut. Aber jetzt muss ich erst den Text lesen. Psalm 119, Vers 65 bis 72. Du hast Gutes getan an deinem Knecht oder an deinem Sklaven, kann man auch sagen, Jehova, nach deinem Worte, gemäß deines Wortes. Gute, immer, es geht immer um Gut in dem Abschnitt. Mindestens 7, also 8, muss ich auch noch erklären, sind 8 Verse. Davon sind mindestens, fangen mit Gut an oder steht Gut drin. Gute Einsicht, also erst, du hast Gutes getan. Gut ist der Vers 66, gute Einsichten, Erkenntnis, lehre mich, denn ich habe deinen Geboten geglaubt. Bevor ich gedemütigt ward, irrte ich, jetzt aber bewahre ich dein Wort. Jetzt kommt Vers 68, gut bist du und gut tätig und tust Gutes, zweimal. Lehre mich deine Satzungen. Lügen haben die Übermütigen wieder mich erdichtet. Ich aber bewahre deine Vorschriften von ganzem Herzen. Ihr Herz ist dick geworden wie Fett. Ich aber habe meine Wonne an deinem Gesetz, an deiner Tora, an deiner Lehre. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Satzungen lernte. Besser ist mir, also, das ist auch gut, guter Alps, Mr. Sitzen, besser ist mir das Gesetz deines Mundes als Tausende von Gold und Silber. Sie wissen ja, dem Psalm 119 erfolgt dem hebräischen Alphabet. Es sind 22 Buchstaben im hebräischen Alphabet. Und jeder Abschnitt hat 8 Verse, macht zusammen 176 Verse. Es ist der an allererster Stelle ist er der Lebenspsalm Jesu. Und erst dann unser Lebenspsalm. Und es sind von den 176 Versen 174 ohne weiteres auf Jesus auszulegen. Bis auf 2. Das ist der Vers 59, der interessiert uns heute Abend nicht. Und dann der Vers 67, der heute Abend doch eine gewisse Wichtigkeit haben wird. Der Abschnitt 65 bis 72 steht unter der Überschrift des Buchstabens Tet hat den Zahlwert 9. Aber lassen wir das weg, jetzt über Zahlensymbolik zu sprechen. Gott ist gut. Nicht jeder glaubt das, nicht wahr? Nicht jeder glaubt das. Wie kann Gott das zulassen? Warum gibt es so viel Leid in der Welt? Warum so viel Krankheit, warum so viel Tod und so weiter? Bei uns sind 3 junge Mädchen vom Jugendkreis, von unserem aber Gebiet, Altpietisten, an einem Winterabend tödlich verunglückt. Da hat einer gesagt, ist der da oben durchgeknallt, nicht wahr? Ich sage das einfach, ich gebe das wieder. Da stören sich Leute an Gott, weil Unglück ist. Aber alle diese Fragestellungen, diese Fragesteller beachten nicht, dass es einen Fall Satans gab, auch mit Wissen und sogar Willen Gottes. Und dass es einen Sündenfall gab. Und dass durch Adams Fall die Sünde in die Welt kam, steht bei Paulus. Seit dem Sündenfall herrscht eben Böses in der Welt und das Böse in der Welt. Sodass Paulus schreibt, der Gott dieses Zeitalters, manche sagen, das fing mit dem Fall Adams an, ich sage, das fing mit der Geburt Jesu an, spielt auch keine große Rolle. Da ist der Böse, der Gott dieses Zeitalters, Satan, besonders am Wirken. Und dann hat Gott die Sintflut geschickt und hat alles Leben ausgelöscht, weil die Menschen so böse waren. Und 1, 2, 3 Generationen weiter, da kam ein Mann in Babylon an die Macht. Er hat die Stadt gegründet. Nimrod sein Name und sagt, wir wollen uns empören. Und von dem Zeitpunkt ging das Böse wieder los. Ging wieder der Götzendienst los und der Abfall. Und dann sagt Gott zu Sem, der Gott Sems, der Gott Sems. Das ist dann der Yahweh, der Gott Israels, der Gott Sems, der über Sem und über Abraham bis zu David und Israel am Wirken ist. Es wäre zu kurz gesprungen, wenn wir sagen würden, das wüsste Gott alles nicht. Der weiß das sehr gut. Und deshalb hat er einen Rettungsplan aufgestellt. Den Heilsplan, können wir sagen, oder die Heilsgeschichte. Und er will und wird seine Schöpfung wieder zu sich zurückführen. In seine Gerechtigkeit und in seine Herrlichkeit und in seine Heiligkeit alles wieder zurückverwandeln. Auch einen neuen Himmel, eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und er wird dann auch jede Träne abwischen. Und dazu hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt, indem er am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden starb und alle Schuld auf sich lud. Golgatha ist und war die Wende der Heilsgeschichte, die Geschichte Gottes mit seiner Schöpfung. Noch ist das Ziel Gottes nicht erreicht, deshalb müssen wir noch durch die Welt der Finsternis und des Todes gehen. Aber deshalb bleibt Gott immer derselbe. Und Jesus musste einen Fleischleib annehmen, damit er all das Leid auf sich nehmen konnte und all die Sünde ohne Fleischleib geht und ging das nicht. Und deshalb auch dieser Psalm 119, ein Lebenspsalm Jesu. Nicht nur ein Vers, den ihr alle auswendig kennt. Wie wird ein Jüngling seinen Weg in Reinheit halten, indem er sich nach deinem Wort bewahrt? Das war für den Jüngling Jesus von ganz besonderer Wichtigkeit. Ich habe Ihnen schon gesagt, die Verse 65 bis 72 beginnen alle mit dem Tät. Und da wird auch das Wort Tov gut daraus gebildet. In dem Namen Tobias haben wir das Wort Tov gut. Fünfmal begegnet es uns in diesem Abschnitt. Gut machtest du es mit deinem Knecht, meinem Sklaven. Oder Gutes tatest du deinem Sklaven. Vers 65. Vers 66. Gute Einsicht und Erkenntnis lehrtest du mich. Vers 68, gut bist du und tust Gutes. Das sind sogar zweimal das Wort gut drin. Vers 71, es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. Und die Worte deines Mundes, ich glaube, heißt es dort, sind besser als sonst tausend von Silber und Gold. Besser heißt dort, es ist mir gut. Oder ich könnte sagen, guter mir, aber es geht nicht im Deutschen. Vers 65. Gutes tatest du deinem Knecht, wie es dein Wort sagt. Der Gutestuer ist immer der Vater. Immer. Aber der Sohn ist der Empfänger. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 19, Vers 17 und anderen Synoptikern, also Markus, Lukas noch dazu, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Warum? Weil Gott der Geber ist. Einer ist der Gute. Gott ist der Gute. Ist denn Jesus nicht auch gut? Zweifellos. Und hier ist kein Gegensatz angesprochen, sondern der Vater noch einmal ist der Geber. Der Sohn ist der Empfänger. Deshalb ist der Geber der guten Gaben eben der Vater. Und das gilt auch für uns. Der Vater ist der Gute. Er gibt aus seinem guten und reichen Schatz. Nicht Jakobus 1, Vers 17. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichtes. oder der Lichter eigentlich und so weiter. Weil Gott gut ist, sollen auch wir gut sein, das ist ganz wichtig. Wir sollen Nachahmer Gottes sein, als geliebte Kinder. Epheser 5, Vers 1, das war schon mal mein Thema hier. Wie der Vater, der himmlische Vater, so sollen die geliebten Kinder sein. Und beim Vater geht es immer um die Vollkommenheit. Jesus sagt, darum seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das war jetzt auch für mich erstaunlich, dass wenn es um der Gleichheit, um die Gleichheit Gottes geht, in die Gottesgemeinschaft zu kommen, geht es immer um das Prinzip, das Wort vollkommen zu werden. Vollkommen wie euer himmlischer Vater. Das ist noch ein weiter Weg, nicht wahr? Ein weiter Weg. Das ist das Ziel. Nachahmer Gottes zu sein, auch mit dem Guten. Tut Gutes. Nicht? Da wehrt sich doch etwas in uns, oder nicht? Da steht in Römer 7, 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Also wer das nicht, ich sage nicht jeden Tag, aber nicht einmal in der Woche, da stimmt was nicht. In meinem Fleisch wohnt eben noch Gutes. Da steht dann weiter, vollbringen will ich wohl, aber die Sünde ist dagegen in mir. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wegen der in mir wohnenden Sünde. Nicht, da kommen dann später aber auch Verse im Leben herrschen durch den einen und dass der Herr doch die Dinge regelt. Das ist kein Freibrief fürs Sündigen, dass in unserem Fleisch noch das die Sünde wohnt. Denn einer hat uns erlöst von diesem todverfallenen Leib und das ist Jesus Christus, Römer 7, 24. Dafür dankt Paulus ihm, dem Vater, dass er, der Vater, es durch Jesus Christus, unseren Herrn, getan hat. Römer 7, Vers 25. Wisst ihr, und wenn wir dann sagen können, Galater 2, 20, ich lebe, so nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, dann hat sich das Blatt gewendet, nicht wahr? Der Sohn Gottes, Anführungszeichen, tötet in mir den alten Menschen und lässt uns einen neuen Menschen anziehen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. So ist der neue Mensch in uns. Und deshalb sollen wir den Alten ausziehen. Das muss man lernen. Das kann man nicht von alleine. Der Innere, der Neue, das steht auch in diesem Text dort, Epheser 4, wird Tag für Tag erneuert. Ich denke, dass das dieser Text ist, jawohl, Vers 23. Und das bedeutet auch, Tag für Tag arbeitet Gott an dem neuen Menschen in uns oder mit dem neuen Menschen in uns unsichtbar. Und das geht Gott sei Dank nur auf Kosten des alten Menschen. Aber das geht nur und gelingt nur in einem Leben mit Gott, mit seinem Wort und mit Jesus und in der Gemeinschaft. Ich glaube, was jetzt kommt, das tue ich. Das mache ich nachher. Auch wenn das vielleicht besser jetzt bei Vers 68 kommen würde, dann mache ich das jetzt schon. Du hast Gutes getan an deinem Knechte, auch an uns. Da gibt es ein Wort in Epheser 2, Vers 10. Das wäre auch ein Wort für morgen gewesen, wenn ich den Titus gemacht hätte. Dort geht es auch um gute Werke. Nämlich, denn wir sind sein Werk, Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus. Wozu? zu guten Werken sein wie Gott gut. Die, wer Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Seht ihr, lieben Geschwister, das entkrampft. Wenn ich weiß, das Gute, das ich tun soll und kann, das hat Gott für mich längst vorbereitet. Ich muss es nur noch tun. Gott hat uns zu guten Werken geschaffen. Steht hier, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken. Nach das wäre morgen bei Titus dran gekommen, da wäre in Titus 1, ja, dieser Vers dran gekommen, hätte ich ausgelegt, über die Gräder, die faulen Bäuche, nicht wahr? Und die Lügner und was alles noch steht in dem Vers 12. Es hilft gegen einen faulen Bauch, oder ich kann das auch mal in unserer Sprache sagen, einen faulen Sack, nur eines gute Werke zu tun. Steht hier? Die Aufforderung, gute Werke zu tun, die befreit uns von christlicher Schlamperei und Leichtsinnigkeit. Wir müssen nur noch bereit sein, die guten Werke zu tun. Bei jedem wieder anders, jedem hat Gott etwas aufgetragen. Die Hingabe ist gefordert und das Ja zu Gottes Werk. Und jetzt kommt die ganz berühmte Stelle, die gehört zu Psalm 119, Vers 65 und 68 unbedingt dazu. Das ist die Antwort des Paulus auf diese Stelle. Römer 8, Vers 28. All denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten mitwirken. Luther zum Besten dienen. Nein, nein, zum Guten mitwirken denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und wenn wir gläubig geworden sind, sind wir auch alle nach dem Vorsatz berufen worden. Und dann wirken alle Dinge, man sollte es nicht glauben, alle Dinge zum Guten mit. Irgendetwas hat immer einen Sinn, einen göttlichen Sinn in unserem Leben. Alle Dinge müssen wir mir zum Guten dienen oder mitwirken, auch wenn es manches Mal schwerfällt, einen solchen Satz zu sagen. Und dann gibt es noch den Nachsatz im Psalm 119, Vers 65, gemäß deinem Wort. Natürlich, das ist das, was ich gerade gelesen habe für die Gemeinde. Römer 8, 28, nach seinem Wort müssen alle Dinge zum Guten mitwirken und Gott hat uns geschaffen zu guten Werken. Und für Jesus gilt noch etwas anderes. Schon die ganzen Verheißungen auf ihn im Alten Testament waren die Bestätigung, dass Gott ihm Gutes tut gemäß seinem Wort. Und so ganz nebenbei, die ganze Heilige Schrift ist voll von Lebenszeugnissen, wie Gott gewirkt hat zum Guten. Auch bei uns. Nicht diese Hintergrundinformation bei Josef, er sagt, Gott hat mich vorausgeschickt, um euch Gutes zu tun. Und wer Idea, was Idea? Ich glaube, Idea gelesen hat von dem Bäcker, der diesen Bahnhof gekauft hat und umgebaut hat. Dann hat die Bahn erst geschrieben, sie werden das nicht genehmigen, dass der umgebaut wird, obwohl er den abgekauft hat. Und ganz böse ihm geschrieben. Und dann ist er in Urlaub gefahren und haben sie gebetet. Und er ist zurückgekommen und da stand eine E-Mail da, sie würden das zurückziehen. Und dann hat er aufgeschrieben, der Bäcker, in der Zwischenzeit wurde die Stadt Velten, oder wie die hieß, in ein Euro-Förderprogramm aufgenommen und dann haben sie, ohne rückzahlen zu müssen, noch 400.000 Euro dafür bekommen. Nicht wahr? Das ist göttliches Wirken. Göttliches Wirken. Das sind auch die Umwege, die Gott mit uns macht. Wir verstehen ihn oft nicht, und erinnern uns nur was, nicht wahr? Wenn man den Grundtext liest, dann steht dort auch noch nicht an deinem Knecht, sogar mit deinem Knecht. Aber das lassen wir heute Abend liegen. Aber Gott hat mit seinem Knecht Jesus Christus die Erlösung der Welt geschafft, nicht nur, und das nur noch so nebenbei. Und mit uns hat er auch ein Programm. Wir laufen auch nicht wie Blindlinge durch die Gegend. Jetzt kommt der Vers 66. Gute Einsicht und Wissen lehre mich, denn deinen Befehlen glaubte ich. Denn deinen Befehlen oder deinen Geboten, wie man glaubte ich. Nicht wahr? Befehle und Gebote, die haben wir nicht so gern. Aber wer bekommt denn eigentlich Befehle? Als kleine Kind, sagt sie nicht. Lang nicht an die Kerze, verbrennst die Finger und anderes. Da steht in 2. Timotheus 2, Vers 3 und 4. Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. Niemand, der Kriegsdienst tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, auf dass er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Aha. Wir sind Kriegsleute Christi. Und als solche brauchen wir die Befehle. Und sehen Sie, wenn wir uns darin wiederfinden, dass wir im Kampfe stehen, Tag und Nacht, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer und Gewalten und gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, dann werden auf einmal die Befehle und die Gebote Gottes lebendig und wirksam. Ich komme ohne die göttlichen Leitlinien nicht durch mein geistliches Leben. Ich habe einmal eine Geschichte von Billy Graham gelesen, das war sicherlich ein Beispiel in seinen Vorträgen, in seinen Evangelisationen. So aus der Erinnerung noch etwas, er ist in einem Nebel, schlecht Wetter, ich glaube in Tokio gelandet. Und dann sagt er, und der Pilot bekam bei diesem Blindanflug natürlich von dem Tower ständig Befehle. Hätte er gesagt, der Pilot interessiert mich nicht. Ich bin mein eigener Pilot. Ich will mein eigenes Flugzeug selber führen. Ich führe mein Leben, wie ich will und nicht wie der Tower will. Dann wäre das Ganze im Chaos und im Unglück zu Ende gegangen, nicht wahr? Und so ist das auch. Wir kommen nicht zum Ziel, wenn wir uns nicht an die Befehle Gottes halten. Und das gilt für mein persönliches Glaubensleben, das gilt auch für die Gemeinde und das gilt für die Glieder am Leibe Christi. Ich darf noch mal auf den Titus zurückkommen. Da hat er einen Coach. Heute gibt es ja die Coaches, wie die Sand am Ufer des Meeres, die für alles Mögliche zuständig sind im christlichen Lager. Ich weiß nicht, was da alles gecoacht wird. Ich denke manches Mal, da ist doch mindestens 90% zu viel. Aber lassen wir das. Da schickt er einen Coach, den Titus, nach Kreta. Und der soll das in Ordnung bringen, was noch mangelt. Nicht wahr? Da ist so einer, der den Gemeindegliedern dort die Gesetzmäßigkeiten Gottes beibringen muss. Und deshalb sitzen wir auch zusammen, hören das Wort und wollen belehrt werden über die Gesetzmäßigkeit unseres Glaubenskampfes. Und dann bittet er das um Erkenntnis des Wortes Gottes, nicht wahr? Erkenntnis des Wortes Gottes, Erkenntnis Gottes, Erkenntnis will er haben. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir hineinkommen in die Erkenntnis Gottes und die Tiefen Gottes offenbart bekommen durch sein Wort. Nun hat dieses Wort Einsicht. Ich lese noch mal so vor. Gute Einsicht und Erkenntnis lehre mich, denn ich habe deinen Geboten geglaubt. Versteht ihr? Ich muss erst den Geboten glauben und ihnen vertrauen, dann erst bekomme ich Erkenntnis und gute Einsicht. Ich gehe nicht davon aus, dass wir dazu gehören, aber ein geistliches, soll ich das mal ausdrücken, Lotterleben, oder wie man sagen könnte, so Laissez-faire-Leben, das führt nicht in die Erkenntnis Gottes. Das führt nicht in die gute Einsicht. Auch das, wenn ich das so gerne mache, will ich Sie daran teilnehmen lassen. Für das Wort Einsicht steht dort eigentlich ein guter Geschmack. Das hat mehrere Bedeutungen, das Wort. Aber auch zuerst einmal den guten Geschmack, den Geschmack. Das heißt doch für mich, Herr Jesus, gib mir Freude, einfach einen guten Geschmack am Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist in der Tat etwas Wohlschmeckendes, wenn man es liest. Herr, bring mich auf den Geschmack für dein Wort. Ich weiß, viele sagen mir, ich lese, ich verstehe nichts, verstehe nur Bahnhof, nicht wahr? Aber man muss es einfach lesen. Man kann auch mal was weglassen. Ich sage es sehr ungern, aber mal was weglassen, was lesen, was einen Freude macht. Darf man alles machen. Da steht doch tatsächlich in Jeremia 15, Vers 16, deine Worte waren vorhanden. Wie hier, die Bibel ist da, Auslegung ist da. Ich habe sie gegessen. Man kann das Wort auch essen, so richtig. Hier steht sogar, wie der Gaumen die Speise prüft, sollen wir das Wort prüfen, glaube ich, heißt es. Ich habe das gegessen und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn ich bin nach deinem Namen genannt, Jehova, Gott der Heerscharen. Nicht wahr? Das sind Worte, die uns Mut machen, das Wort Gottes zu lesen. Und dann bekommen wir neben dem Geschmack auch die gute Einsicht in das Wort. Vielleicht noch ein Vers dazu, Sprüche 16, 20. Wer auf das Wort achtet, sich Einsicht geben lässt, wird Gutes erlangen. Und wer dem Herrn vertraut, ist glückselig. Und das möge der Herr erfüllen an uns. So, und jetzt muss ich ein bisschen blättern, dass ich mal sehe, wo das jetzt weitergeht. Papier. So, ich glaube, ich bin wieder angekommen. Ja. Vers 67. Bevor ich gedemütigt war, irrte ich. Jetzt aber bewahre ich dein Wort. Bevor ich gedemütigt ward, irrte ich. Jetzt aber bewahre ich dein Wort. Das gilt für uns. Also ich persönlich bin der Meinung, ich irre öfters. Nicht wahr? Dann braucht man mitunter eine Demütigung, dass man wieder auf die richtige Spur kommt. Nicht wahr? Aber Auf Jesus? Das ist dieser Vers, der nicht auf Jesus passt. Bevor Jesus gedemütigt war, irrte er nicht. Jesus irrte nie. Kleines Beispiel. Paulus sagt zum Knecht des Hohen Priesters irgendwas Negatives über den Hohen Priester. Da sagt Paulus, ich wusste nicht, dass es der Hohe Priester war. Denn das steht geschrieben, über den Oberen deines Volkes sollst du nicht Schlechtes reden. So etwas gab es bei Jesus nie. Er wusste immer genau, wer vor ihm stand. Nicht wahr? Jesus hat nie geirrt. Er musste auch nie fragen, wer da alles hinter wem steht. Aber wir irren oft und das oft. Und dazu brauchen wir einfach die Demütigung, auf das richtige Gleis zu kommen. Aber Jesus, das passt nicht auf Jesus. Das Hebräische Wort, das heißt Shagak. Und dann habe ich mir gesagt, es muss vor dem Sündenfall, hat es keine negative Ladungen von Wörtern gegeben, nur positive Ladungen. Es muss dieses Wort auch auf Jesus auslegbar sein, aber in einer positiven Weise. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe studiert und gesucht. Und tatsächlich heißt es nicht für ihn irren, sondern, jetzt muss ich meinen Vers wieder zurückholen, bevor ich gedemütigt ward, war ich in der Praxis noch nicht erprobt. Verstehen Sie? Und jetzt auf einmal wird das Wort lebendig. Noch einmal. Bevor ich gedemütigt wurde, war ich in der Praxis noch nicht erprobt. Das gilt auch für uns. Wir haben keine geistige Praxis, wenn uns Gott nicht demütigt. Und was steht in Hebräer 5, Vers 8? Obwohl er Sohn war, musste er an dem, was er litt, den Gehorsam lernen. Jesus musste auch Gehorsam lernen. Und dafür hat Gott ihm auch den Fleischleib gegeben. Ein Geistleib betrifft so etwas nicht. Und deshalb hat er uns auch ein Fleischleib gegeben und Jesus hat es vorgemacht, wie es geht. Und solange wir nicht gedemütigt werden, sind wir auch nicht in der Praxis erprobt, so furchtbar das sein muss. Ich habe einen Fall, da geht mir immer wieder in den Kopf, wo mich jemand einen Bericht von der ganzen Runde fertig gemacht hat. Das ist nicht zu machen. Das muss man ihm einfach sagen. Du hast mich hier eben gedemütigt. In der Praxis erprobt. Und dann heißt es weiter in diesem Vers 67, jetzt aber bewahre ich dein Wort. Das soll bei uns heißen, wenn ich gedemütigt werde, gehe ich nicht im Zorn weg und ärgere mich über den Glauben, über Jesus, über die Gemeinde, sondern jetzt heißt es dort, jetzt aber bewahre ich dein Wort. Jetzt gehe ich tiefer ins Wort hinein, um noch mehr zu lernen. Irgendwo steht das auch, dieser Satz von Luther. Anfechtungen führen ins Wort. Da hat der Mann recht. Anfechtungen führen ins Wort. Und sollen sie ins Wort führen. Und Jesus, für Jesus heißt das, er bewahrt jetzt das Wort. Er wird alles tun und wollte alles tun, was der Vater ihm aufgetragen hat. Und jetzt kommt der Vers 68. Das ist ja mein Ausgangsvers. Das ist mein Ausgangsvers. Du bist gut und guttätig. Du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Satzungen. Ich habe das jetzt schon mehrfach erwähnt. Gott ist gut und er tut auch Gutes. An uns in der Schöpfung und aufs Ziel sowieso. Aber nun steht dort, lehre mich deine Satzungen. Was sind das, die Satzungen? Ich gestehe Ihnen, in all den Vorbereitungen und auch der ganzen Auslegung zum Psalm 119, habe ich mal gemacht, kommt das Wort Satzung 20 Mal vor. Ich will nicht fragen, wie viele Seiten über Satzung ich geschrieben habe, um das einfach verständlich zu machen. Ich will es nochmal probieren, auch wenn ich mein Manuskript, das in meiner Tasche ist, nicht dabei habe. Satzung oder Hebräisch Chok, ist wichtig jetzt auch, dieses Wort. Da steht in Bezug auf Jesus in Psalm 2, Vers 6 und 7. Vom Beschluss will ich erzählen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Da steht Beschluss, Vers 6 oder 7 ist das. Psalm 2. Oder Bestimmung. Chok ist auch die Bestimmung. Ich danke Willi Schirmacher heute noch für diese Auslegung. Er sagt, das ist die Sohnessatzung. Gott hat dem Sohn eine Satzung mitgegeben für sein Leben, wie er leben soll. Und für Jesus war das noch millionenfach wichtiger wie für uns. Eine Abweichung, eine Sünde und das Erlösungswerk wäre nicht möglich gewesen, stehen wir. Eine Seele, die sündigt, die muss sterben, hätte Satan gesiegt. Und dann hat Gott ihm eine Lebenssatzung gegeben, wie er leben soll. Und die hat er nachts durchgekämpft mit seinem Vater. In den Nächten hat er mit ihm gerungen, was wohl am nächsten Tag kommt und wie er sich verhalten muss. Und welches Werk Gott ihm vor die Füße legt. Auch ihm hat er es vor die Füße gelegt. Habe ich auch mal aufgeschrieben. Ah, da Johannes 4, 14, Vers 10b. Gott hat auch dem Sohn die Werke vor die Füße gelegt. Auch wir haben eine solche Lebenssatzung. Eine Lebensbestimmung. Ich will dazu ein Beispiel bringen. Ich habe doch eine andere Lebensbestimmung und auch Aufgabe, Lebensordnung, könnten wir auch sagen, oder anders Grundgesetz. So gefällt mir es am besten, das Grundgesetz meines Lebens. Und im Hebräischen ist das weibliche Form von Hok, ist Huka, und das ist die Verfassung, ganz einfach. Und so übersetze ich Hoka einfach mit Grundgesetz. Das ist unser Grundgesetz. Und jetzt seht ihr, da ist ein Polizist, der hat er doch eine ganz andere Bestimmung, Aufgabe und auch eine gewisse Lebensordnung, wie zum Beispiel ein Kindermissionar, sage ich mal. Nicht? Ein Kindermissionar wird doch nie einen Verbrecher verhaften. Aber das muss halt ein Polizist machen. Oder mich anhalten und einen Strafzettel rausschreiben. Muss auch nicht, kann auch nicht jeder, nicht wahr? Ich erzähle noch eine schöne Geschichte dazu. Von der Lebenssatzung, was man bestimmt, wie man, in welchen Ordnungen man gehen soll. Im Pietismus gab es die zwei großen Namen, Zinzendorf und Johann Albrecht Bengel. Johann Albrecht Bengel war der schwäbische Pietistenvater, der da sehr viel belehrt hat. Bengel war ein, die haben alle gelebt zwischen 1700 und 1750, ja, also mit 13 Jahre Differenz im Geburtsjahr. Bengel ist 1687 geboren und Zinzendorf 1700. Und der Zinzendorf war ein Adliger, Jurist, war am Hof zu Hause, war dort auch Jurist, konnte sich als Mensch in der Welt bewegen, hat das auch ausgestrahlt irgendwo. Ist auch nicht falsch. Und der Zinzendorf hat eines Tages den Bengel besucht. Und ich habe gelesen, das ist nicht sehr gut abgelaufen, dieses Gespräch. Der Bengel vor allem, der konnte diesen Zinzendorf nicht ausstehen mit seiner weltmännischen Art. Und er in seinem Zinzendorf in der Klosterschule und hat er das Neue Testament ausgelegt. Das hat nicht zusammengepasst. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der Bengel hätte gesagt, jetzt will ich mal ein bisschen Zinzendorf spielen. Und der Zinzendorf hätte gesagt, jetzt spiele ich mal ein bisschen Bengel, wie das schiefgegangen wäre. Und da sehen wir, wie doch die Lebenssatzungen einfach von jedem anders sind. Und da hat mir Gott etwas gegeben und danach muss ich mich ausrichten. Ich möchte noch ein Beispiel sagen. Ich bin überzeugt, dass jeder Gläubige ein Gebetsleben hat. Und jeder steht für etwas anderes ein. Ich stehe für das ein, kann nicht für alles einstehen. Ein anderer steht für etwas anderes ein. Ja? Und das ist auch die Vielfalt am Leibe Christi, dass jeder eine Aufgabe hat, auch für etwas einzustehen, für etwas zu bieten, wo ein anderer gar nicht muss. Das sind unsere Lebenssatzungen. So, aber lehre mich deine Satzungen, heißt dann. Also, Herr, gib mir doch eine klare Linie für mein Leben und für meine Aufgabe nicht. Da gehören dann die Dinge der Lebensentscheidung dazu. Die Schulen, welche Schulen, welche Frau ich heirate, welchen Mann ich heirate und vieles andere mehr. Ich möchte hier stehen bleiben und ein Fazit ziehen. Das erste Fazit ist, durch Demütigung den Gehorsam lernen. Ehe ich gedemütigt ward, irrte ich. Und jetzt Demütigung, erste Feststellung, durch Demütigung den Gehorsam lernen. Und jetzt machen wir einen Vers weiter. Nein, jetzt kommen eigentlich die Verse 69 und 70. Die habe ich eigentlich hier gar nicht mehr dabei. Die wollte ich auch nicht auslegen. Aber Vers 69, Lügen haben die Übermütigen wieder mich erdichtet. Seht, das ist immer eine Tragik, wenn jemand über einen eine Lüge verbreitet. Und was erleben unsere Geschwister in den Verfolgungsgebieten, wie man sie hinters Licht führt und über sie lügt. Das ist auch Demütigung, nicht wahr? Sie haben über Jesus Lügen erdichtet. Aber ich bewahre trotzdem deine Vorschriften von ganzem Herzen. So sollen wir es auch machen. Auch wenn man hinter uns herlügt. Vers 70, ihr Herz, gerade dieser Übermütigen, die Lügen erdichten, ist dick geworden wie Fett. Ich aber habe meine Wonne an deinem Gesetz, an deiner Tora. Und das wünsche ich auch mir und uns. Möge es auch um uns her nicht sehr freundlich für uns zugehen. An seiner Lehre, an der Schrift dürfen wir unsere Wonne haben. Und jetzt kommt der Vers 71. Er heißt, es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. Hören wir. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde. Hoppla, da würde ich lieber sagen, es war aber doch eine blöde Situation. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Satzungen lernte. Wieder Jesus. Seine Lebenssatzung war einfach so umfassend. Der Herr musste, der Vater musste ihm immer wieder darüber mit ihm reden, oder Jesus mit dem Vater. Gut, wieder das Wörtchen gut. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Satzungen lerne. Kann dazu auch sagen, Satzungen gehören auch die Gebote, nicht wahr? Und das ist das Zweite, was ich sagen will zur Demütigung. Durch Demütigung, die Satzung lernen, durch Demütigung meine Lebensaufgabe lernen. Nicht, da ist jemand, der schreibt Bewerbung um Bewerbung. Und er hält jedes Mal Absage um Absage. Das ist Demütigung in meinen Augen. Und jetzt muss er seine Lebensordnung lernen, bis irgendwann die Lösung kommt für sein Leben. Also das Zweite, durch Demütigung die Satzung für mein Leben lernen. Und ich komme jetzt langsam zum Schluss. Ich könnte vielleicht den Vers 72, den letzten, noch schnell ergänzen. Und dann mache ich den Schluss. Besser ist mir das Gesetz deines Mundes als tausende von Gold und Silber. Nicht wahr? Das gilt auch für uns. Für Jesus zuerst, was der Vater ihm sagte, auch in den Nächten, wo er bei ihm war, im Gebet. Und unser Gesetz, die Tora, die Lehre ist aufgeschrieben. Und diese Tora ist besser und für uns besser als tausende, sage ich mal, Stücke von Gold und Silber. Wir wollen einfach das Wort und die Lehre, die Schrift über alles stellen. Und jetzt komme ich zum Schluss. Ich habe gesagt, durch Demütigung lernen des Gehorsams. Ich habe gesagt, durch Demütigung lernen der Satzungen Gottes für mein Leben. Aber damit darf ich nicht aufhören. Damit hört zwar der Psalm 119 auf, das ist richtig, der Lebensplan Jesus. Er geht nur so weit, suche deinen Knecht. Ich bin umhergeirrt wie ein verlorenes Schaf, so ähnlich heißt, ich suche deine Nächte. Aber jetzt kommt das Dritte. Durch Demütigung zur Erhöhung. Wer gedemütigt wurde von Gott, der wird von Gott auch erhöht. Das gilt wiederum zuerst Jesus, Philipper 2, Vers 5 bis 8. Er war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tode am Kreuz, das Demütigung, auch wenn das Wort Demütigung nicht drin steht. Sie müssen bedenken, die Demütigung am Kreuz, man kann das sich gar nicht vorstellen, mag das gar nicht auszusprechen. Jesus wurde völlig entkleidet. So hing er am Kreuz. Da standen die Frauen von Ferne, so heißt die, sind nicht gekommen. Das war schamhaft. Nur ganz am Schluss, das muss so gewesen sein, müssen Johannes und die Mutter zu ihm gekommen sein. Und dann hat Jesus gesagt, siehe da dein Sohn und siehe da deine Mutter. Und dann heißt es, Philipper 2, Vers 5 bis 8, darum wurde er hoch erhöht und ihm wurde ein Name gegeben über alle Namen, auf das in dem Namen Jesus sich jedes Knie beuge, der irdischen, unterirdischen und der himmlischen und was sonst war das dort. Das ist die Erhöhung. Aber auch das Ziel der Demütigung Jesu. Und dann heißt es in Jakobus, jetzt sind wir wieder auf unserer Ebene, irdische Ebene. Jakobus, oder menschliche Ebene, Jakobus 4, Vers 10. Der sagt dann den endzeitlichen Reichen zum Beispiel. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Demütigung führt zu erhöhen, auch vor dem Herrn erhöhen natürlich, auch vor dem Herrn demütigen natürlich. Und bei Petrus heißt es, 1. Petrus 5, Vers 6, so demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, wieder unter die Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und jetzt habe ich das Wort Erhöhung für die Gemeinde gesucht und nicht gefunden. Warum? Warum? Kolosser 3, Vers 1 bis 3. Kolosser 1, Vers 1 bis 3. Nein, Kolosser 3, Vers 1 bis 3. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, das sind wir schon, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzen zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wo ist unser Leben verborgen? Droben, im Licht, mit dem Christus in Gott. Das ist unsere erste Erhöhung. Und dann kommt die zweite Erhöhung in der Entrückung. 1. Korinther 15, Abvers 51. Wir werden verwandelt in sein Bild. Das ist Erhöhung. Wir werden eingegliedert, endgültig in sein Leib. Das ist Erhöhung. Und dann 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Was heißt es? Danach werden wir in der Entrückung, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft, unsere Erhöhung, und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Das ist unsere Erhöhung. Dann werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Höher geht's nicht. Und heute schon ist unser Leben verborgen mit Christus in Gott. Und mit dieser Hoffnung möchte ich schließen und uns Mut machen, zu glauben, dass Gott gut ist. Und wir sein Nachahmer sein dürfen, dass er die guten Werke für uns vorbereitet hat. Dass er das Gute, das er vorhat an Jesus, demonstriert hat, sage ich mal. Und dass er uns eines Tages zu sich nehmen wird. Erhöhen wird und wir alle Zeit bei dem Herrn sein werden. Und dann möge er Gnade geben, dass wir soweit sie unser Leben kommen, aushalten und durchstehen dürfen. So viel für heute. Der Herr segne. Herr Jesus, jetzt wollen wir dir einfach danken, dass du den Weg vorausgegangen bist. Dass all deine Knechte, angefangen von Abel, dass all deine Knechte uns schon vorausgegangen sind und es uns vorgemacht haben, was es bedeutet, im Glauben zu leben, die Glaubensväter. Sie sind Vorbild für uns geworden, in all dem Erdulden, Erleiden, ein Leben mit Gott, auch in der Demütigung, Erniedrigung. Und die einen hast du zu Tode gebracht und die anderen durften Wunder erleben. Und dann, Vater, hast du an Jesus all das Gute erfüllt. Es war das Wohlgefallen, ihn leiden zu lassen. Herrn Jesus leiden zu lassen, um unser Sünden willen. Und dann schenke auch uns, dass wir unseren Lebensweg in richtiger Weise gehen. Nach deinem Wort, nach deinem Willen, nach deinen Geboten, nach deinen Vorschriften. Weil sie uns zum Heil dienen. Immer dort, wo wir ausbrechen wollen, ausbüchsen wollen, ja, da stimmt etwas nicht. Da haben wir uns nicht an deine Wege und deine Leitplanken gehalten. Wenn wir auch in der Freude an deinem Wort leben und dranbleiben, dann sind wir in den Wegen Gottes, in den Leitplanken, in deinen Vorschriften, Gesetzen, Satzungen, was immer man sagen will. Und dann zeige einem jeden von uns seinen Lebenswegen, seine Lebensaufgabe. Vor allem in jüngeren Jahren ist das oft ein Lebenskampf, immer die Entscheidungen, was wird werden. Da gehst du mit jedem Einzelnen von uns. Dann gib uns aber auch die Vorfreude auf deine Wiederkunft in all dem, was wir in dem Weg durch diese Welt erleiden. Aber auch die Freuden wollen wir nicht unter den Tisch kehren, sondern wissen, wiederum freut euch. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das wolltest du uns schenken. Freude auf die Zukunft, die Freude über das, was du uns heute schon in der Gemeinschaft und in deinem Wort schenkst. Die Freude im Herrn ist eure Kraft, eure Stärke. Und das schenkt ihr uns jeden Tag. So segne uns miteinander. Segne alle, die uns anbefohlen sind, Häuser hin und her und diesen Ort, diese Stadt und unser Land, die ganze Menschheit und vor allem deine heilige Gottesgemeinde, dass sie vollendest und zum Ziel bringst. Dann wollen wir wiederum bitten, komme bald, Herr Jesus. Amen. Amen.
Wir danken unserem Gott und Vater für sein Wort und dir, dass du es uns weitergegeben hast. Wir wollen noch einmal unser blaues Liederbuch zur Hand nehmen und das Lied 994 aufschlagen. Wie groß ist Gott, der Schöpfer aller Welten? 994, und da wollen wir diese drei Strophen singen. 994.
Ich glaube, ich spiele es ein bisschen tiefer. Das wird zur Folge haben, dass ich mich öfter verspiele, aber das ist etwas angenehmer zu singen. Gesangbücher können wir nachher liegen lassen, die brauchen wir morgen auch wieder. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch einen bewahrten Nachhauseweg zu wünschen, eine gute Nacht, und so er will, sehen wir uns morgen wieder. Auf Wiedersehen.